Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran geht in die zweite Woche und es sieht nicht nach einem baldigen Ende aus. Auch heute gab es wieder gegenseitigen Beschuss, während die diplomatischen Bemühungen für eine Annäherung bislang ins Leere zu laufen scheinen. Israel hat weiterhin vor allem die Atomanlagen des Iran im Visier. Heute hat es eine Einrichtung in Isfahan, hier ein Bild von Anfang Juni, im Zentrum des Irans bombardiert und nach eigenen Angaben eine Produktionsstätte für Uranzentrifugen getroffen. Einzelheiten zur aktuellen Lage fasst Gabriele Dunkel zusammen.
Es war keine leichte Entscheidung, Teheran zu verlassen, sagt uns dieser Iraner. Aber sein Sohn habe nachts vor Angst nicht mehr geschlafen. Deshalb sind sie in den Norden geflohen. Wir haben die ganze Familie zusammengeholt und sind hierher gekommen. Die Situation ist nicht gut. Wir wissen nicht, wie es mit unserem Land weitergeht. Auch am neunten Tag halten die israelischen Angriffe an. Nach wie vor dringen nur wenige Bilder von Einschlägen an die Öffentlichkeit. In den staatlichen Medien heute Präsident Pezeshkian, der sich die Zerstörungen des Gebäudes des Staatsfernsehens nach dem Angriff vor 5 Tagen anschaut. Er gibt sich kämpferisch. Wenn wir als Volk Geschlossenheit zeigen, kann sich keine Macht uns entgegenstellen. Ebenfalls im Staatsfernsehen Zerstörungen an der Atomanlage Isfahan nach einem israelischen Angriff. Iranische Medien berichten, dass es dabei nicht zu einem Austritt von radioaktivem Material gekommen sei. Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigt das. Auch das israelische Militär veröffentlicht Bilder der Zerstörung. Schon einmal haben sie die Anlage bombardiert. Die Einrichtung gehört für Israel zu den Schlüsselstandorten des iranischen Atomprogramms. Dieser Schlag wird die nuklearen Möglichkeiten des iranischen Regimes weiter beeinträchtigen. In Beitschean im Norden Israels schlägt eine iranische Drohne in ein Wohnhaus ein. Mehr als 1000 davon soll der Iran schon abgefeuert haben. Laut israelischer Armee wurden die meisten abgefangen oder seien abgestürzt. Hier wurde niemand verletzt. Wir sehen einen Treffer in einem der Fahrzeuge. Das Haus nebenan wurde getroffen und beschädigt. Die Feuerwehrleute sind schnell eingetroffen und haben das Feuer im Gebäude gelöscht. Zum Glück gab es keine Verletzten. In Istanbul trifft heute der türkische Präsident Erdogan den iranischen Außenminister Araghchi. Dabei macht Erdogan deutlich, dass der Streit um das iranische Atomprogramm am Verhandlungstisch gelöst werden müsse zwischen Iran und den USA. Dazu sollte es rasch kommen. Für den Iran ist das Zurückkehren zu Verhandlungen nur unter einer Bedingung denkbar. Damit wir zur Diplomatie zurückkehren können, muss die Aggression enden. Es ist offensichtlich, dass ich keine Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten führen kann, wenn unser Volk bombardiert wird, mit der Unterstützung der USA. Wir sind leider zu dem Schluss gekommen, dass die Vereinigten Staaten von Anfang an dieser Aggression beteiligt waren. Aus Sorge, dass der Krieg weiter eskaliert, die USA eingreifen, verlassen viele Iraner ihr Heimatland wie hier in Richtung Armenien, um sich in Sicherheit zu bringen.
Und dazu jetzt Nadja Armbrust in Istanbul. Die Berichterstattung über die Lage im Iran war in den vergangenen Tagen ja noch mal komplizierter als sonst, weil das Internet abgeschaltet war. Hat sich der Zugang da mittlerweile etwas verbessert?
Also tatsächlich war das Internet im Iran etwa 62 Stunden nahezu komplett lahmgelegt. Das heißt, kein WhatsApp, kein Instagram, keine Mails. Heute Morgen ist dann das Internet wohl schrittweise wieder zurückgekommen, nur um kurz darauf wieder lahmgelegt zu werden. Und jetzt haben wir verschiedene Berichte, die auf Verschiedenes hindeuten. Da gibt es wohl auf der einen Seite Iranerinnen und Iraner, denen es möglich ist, mit VPN sogar Nachrichten nach außerhalb des Iran zu schicken. Und auf der anderen Seite soll es immer noch einige Menschen geben, denen es weiterhin nicht möglich ist, Zugang zum Internet zu haben. Das heißt, die Informationslage innerhalb des Iran für Iranerinnen und Iraner bleibt schwierig.
Eine Meldung, die es aber gab, ist die, dass Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei für den Fall seines Todes 3 mögliche Nachfolger benannt haben soll. Was ist da dran?
Es gibt seit Jahren Spekulationen über die mögliche Nachfolge von Ayatollah Ali Khamenei. Es ist aber im Iran de facto so, dass seine Nachfolge erst nach seinem Tod geregelt wird. Das heißt, es gibt jetzt auch von iranischer Seite keine Stellungnahme zu diesen Berichten. Und iranische Staatsmedien, die spekulieren auch nicht über mögliche Nachfolge. Das wäre eine rote Linie, die sie nie überschreiten würden.
Nadja, vielen Dank für die Informationen nach Istanbul.
Gerne.
Ja, bei der Frage, ob auch die USA in den Israel-Iran-Krieg eingreifen, hat US-Präsident Donald Trump sicher eine zweiwöchige Bedenkzeit gegeben. Währenddessen berichten amerikanische Medien nun über die Verlegung von B-2-Bombern von ihrem Stützpunkt in den USA auf eine US-Basis im Pazifik, was deutlich näher am Iran ist. Also ein Zeichen, dass ein Einsatz gegen die unterirdischen Atomanlagen und Bunker näher rückt? Oder Teil einer Drohkulisse, die die USA aufbauen, um den Iran zu Verhandlungen und Zugeständnissen zu zwingen? Einzelheiten von Klaas Oliver Richter.
Sie sehen ein wenig aus wie UFOs, sollen für Radaranlagen nicht zu erkennen sein und ihr Einsatz im Iran würde eine gravierende militärische Eskalation des Krieges im Nahen Osten bedeuten. Vier dieser schweren B-2-Bomber sind jetzt auf eine US-Luftwaffenbasis in Guam im westlichen Pazifik verlegt worden, damit plötzlich näher an dem möglichen Einsatzziel der iranischen Atomanlage in Fordo. Der Air Force B-2-Tarnkappenbomber ist das einzige Flugzeug, das in der Lage ist, solch schwere Bomben zu tragen, und zwar zwei von diesen. Nun heißt es, dass die Air Force plant, in einem Einsatz mehrere dieser Waffen durch mehrere Flugzeuge abzuwerfen. Es geht um diese Bomben, von Experten als Bunkerbuster, als Bunkerzerstörer bezeichnet. Mehr als 13 Tonnen schwer, über 6 Meter lang. Nur die US-Luftwaffe verfügt über diese tödliche Waffe. Wie eine Fräse bohrt sich die als GBU-57 bezeichnete Bombe durchs Erdreich, bis zu 60 Meter tief. Sie sind genau dafür entwickelt worden, um erst tief in den Boden einzudringen und dann zu explodieren. Anfangs wurden sie für Einsätze gegen Nordkorea entwickelt und dann auch für Einsätze gegen den Iran. Ob ein Angriff dieser Waffen die tief unter Erde und Beton liegenden Atomanlagen tatsächlich zerstören könnte, ist nicht klar. Weitere Befehle für die nach Guam verlegten B-2-Bomber gäbe es derzeit noch nicht, heißt es aus Regierungskreisen in Washington.
Käme sie aber, eine direkte Beteiligung der USA, etwa durch einen solchen B-2-Bomber-Einsatz, könnte das weitreichende Folgen für die Region haben. Und schon jetzt stellt sich für viele Nachbarländer des Iran die Frage, wie sollen sie sich verhalten zu diesem Konflikt? Denn in etlichen Staaten rund um den Iran betreiben die USA Militärbasen, unter anderem eine der größten im Emirat Katar. Und auch Saudi-Arabien ist ein wichtiger US-Partner. Im Jemen wiederum operieren die mit dem Iran verbündeten Houthi-Milizen, die ja jetzt schon Israel immer wieder unter Beschuss nehmen. Ähnliches gilt auch für die Hisbollah im Libanon, die allerdings durch israelische Angriffe derzeit deutlich geschwächt ist. Und auch im direkten Nachbarland des Iran, im Irak, blickt man nervös auf die Entwicklung. Ramin Sina berichtet.
Schiitische Geistliche in der Hausa von Najaf, eine bedeutende schiitisch-theologische Hochschule im Irak. Hier werden junge Gläubige zu Mullahs, später zu Ayatollahs ausgebildet. Die meisten kommen aus dem Irak und dem Iran. Der höchste Geistliche von Najaf äußert sich nur selten politisch. In diesen Tagen jedoch verurteilt Groß-Ayatollah al-Sistani, hier Archivbilder, Israels Angriffe auf den Iran scharf, warnt vor schwerwiegenden Folgen für die gesamte Region. In Bagdad, der irakischen Hauptstadt, wo an zahlreichen Straßenecken Plakate getöteter iranischer Generäle hängen, fürchten sich die Bewohner, dass der Krieg überschwappt. Wir sind eins hier in der Region. Der Irak liegt zwischen Israel und Iran. Er wird als erstes betroffen sein, zum einen wirtschaftlich. Wir fürchten uns aber auch vor Luftangriffen. In Bagdad zeigen tausende Geistliche nach dem Freitagsgebet ihre Solidarität mit dem angegriffenen Iran. Der Hass auf Israel ist groß. Zahlreiche Milizen im Irak gelten als besonders Iran-nah. Bislang halten sie still, greifen nicht militärisch in den Krieg ein. Attacken etwa auf US-Soldaten in der Region bleiben aus. Auf der anderen Seite des Persischen Golf herrscht Schockstarre. Katar, das sich das weltweit größte Gasfeld mit dem Iran teilt, will einen Krieg wenige Seemeilen entfernt ebenso abwenden wie Saudi-Arabien. Die Saudis sprechen solidarisch von einer brüderlichen islamischen Republik, haben sich dem einstigen Erzfeind Iran angenähert. Vor 8 oder 10 Jahren haben die Saudis einen harten Kurs gegen Iran gefahren, da war das undenkbar. Da haben sie Lobbyarbeit geleistet, um Krieg gegen Iran zu schüren. Heute das Gegenteil, zu groß die Angst vor iranischen Angriffen auf saudische Ölanlagen.
Sie wissen ganz genau, dass der Schaden von iranischen Raketen auf die Golfstaaten sehr hoch sein könnte. Ihre beste Strategie besteht aktuell darin, sich aus dieser Krise rauszuhalten und sich dem Iran gegenüber freundschaftlich zu verhalten. Die geschwächte Hisbollah-Miliz im Libanon hält sich militärisch aus dem Krieg bislang raus. Im Gegensatz zu den Houthi im Jemen. Sie demonstrieren nicht nur für die Islamische Republik Iran. Sie schießen auch nach wie vor Drohnen und ballistische Raketen in Richtung Tel Aviv.
Und in Berlin sind heute viele Menschen zu dem anderen Konflikt im Nahen Osten, dem Vorgehen Israels im Gazastreifen, auf die Straße gegangen. Mindestens 10.000 Menschen protestierten unter dem Motto United for Gaza. Laut Polizei gab es mehr als 50 Festnahmen. Dabei habe teilweise Gewalt angewendet werden müssen. Auch Polizisten seien angegriffen worden. Zu einem anderen Thema. Verschieden zu sein, aber zusammenzustehen. Das war der Gedanke hinter dem Bürgerfest für bunte Vielfalt im brandenburgischen Bad Freienwalde vergangenen Sonntag. Der aber überschattet wurde, dieser Gedanke, als eine Gruppe Maskierter mit Stangen und Knüppeln bewaffnet auf Teilnehmer des Festes losging. Es gab einige leicht Verletzte. Der Vorfall war so manchen im Hinterkopf, die heute im Berliner Bezirk Marzahn eine Pride Parade feierten. Also ebenfalls ein Fest für Vielfalt, eine Demo für die Rechte sexueller Minderheiten. Denn es war auch dort eine Gegendemo angekündigt. Ob es friedlich blieb, André Katschall.
Unter Polizeischutz bei 30 Grad einmal durchs Plattenbauviertel ziehen. Die erschwerten Bedingungen schrecken hunderte Teilnehmer nicht ab. Bei manchen aber hat das Sicherheitsgefühl gelitten nach dem Überfall auf ein Vielfältigkeitsfest in Brandenburg in der vergangenen Woche.
Also ich habe jetzt meine Regenbogenfahne in der Straßenbahn noch in der Tasche gelassen, ja, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas kommt. Ich habe auch andere Leute gesehen, die ihre Transparente versteckt haben.
Also ich habe schon ein bisschen Angst, aber ich bin froh, dass sie dabei ist.
Wie ist es hier?
Ja, ein bisschen komisch halt, ne? Durch die Angst halt, die man halt immer hat so.
Ich bin definitiv keiner, der wegrennt, also ich würde mich auch wehren, also das definitiv. Ich schütze meine Rechte für das, was ich einstehe. Ich schütze meinen Partner, also ich würde da nicht zurückweichen, ich wohne in diesem Bezirk.
Rund 100 Meter entfernt und von der Polizei getrennt, die überschaubare Gegendemonstration.
So, ihr seht selber, dass gleich die Homo-Parade hier vorbeilaufen wird.
Unter den Teilnehmern auch Anhänger der rechtsextremen Kleinpartei Der Dritte Weg. Marzahn-Hellersdorf hat einen hohen Anteil von Bewohnern mit russischen Wurzeln. Einige sind eher kritisch gegenüber Homosexuellen. Daher beschlossen Aktivisten vor 6 Jahren, die Pride-Demo genau hier durchzuführen.
Ja, also für mich ist es wichtig, auch in den Randbezirken Präsenz zu zeigen und nicht nur in der Innenstadt. In der Innenstadt ist es eher normal oder häufiger gesehen als hier.
Marzahn ist an sich ein eher ruhiger Ortsteil, Hochhäuser und Eigenheime. Heute gibt's mal was zu gucken.
Ja, warum nicht? Jeder nach seinem Bedarf. Warum nicht? Jeder hat doch das Recht zu demonstrieren oder sich zu präsentieren. Wenn alles friedlich abläuft, habe ich überhaupt gar keine Probleme damit.
Keine Probleme hat auch die Polizei, beide Gruppen auseinanderzuhalten. Die Pride Parade einerseits und die Gegendemonstranten. Letztere bleiben eine Randnotiz, auch zahlenmäßig.
Diese angezeigte Gegenversammlung hat in der Spitze knapp 60 Personen hier auf die Beine bekommen. Und die Versammlung, die jetzt hier hinter uns läuft, hat im Verlauf knapp 1.000 Personen für sich verbuchen können.
Es war die 6. Pride Parade in Berlin-Marzahn. Im nächsten Jahr wollen die Veranstalter hier wieder eine machen.
Ja, und unser Team hat übrigens auch versucht, mit Teilnehmern der Gegendemo zu sprechen. Vergeblich. Egal, ob von weißen Nächten die Rede ist oder von der Mittsommernacht, in vielen Regionen wird dieser heutige längste Tag des Jahres ganz besonders gefeiert. Vor allem da, wo hoch im Norden die Sonne ganz knapp über dem Horizont noch die Kurve kratzt und gar nicht erst untergeht. Doch auch bei uns leuchtet der Himmel jetzt zum Sommeranfang schon in den ganz frühen Morgenstunden und wird erst kurz vor Mitternacht dunkel. Und das nutzen jedes Jahr im niedersächsischen Nordhorn einige Segelflieger, die mit einer Sondergenehmigung von früh bis spät abheben, um solche Momente aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben. Job Wösten hat sie begleitet.
Heute Morgen, kurz nach drei, von Müdigkeit keine Spur. Die Segelflieger starten mit Adrenalin in diesen Tag.
Ja, auf jeden Fall. Das machen wir auch nur einmal im Jahr. Wir hoffen auf schöne Sichten.
Leon Braun ist heute der Hauptorganisator bei den Fliegern vom Flugring Nordhorn.
Schön, dass ihr alle so früh aufgestanden seid. Wie gesagt, longest day. 4.18 Uhr machen wir den ersten Start mit den beiden Doppelsitzern zuerst. Ja, ansonsten, also ich meine, Wetter ist perfekt, besser kann es nicht sein. Fliegen wir.
Noch vor Sonnenaufgang wird es rasant heller. Kurz nach den Vögeln starten die ersten Segelflieger in den Himmel.
Der Reiz ist genau das, dass man einfach mal fliegt, wann man normalerweise nicht fliegt. Und einfach diese ganzen Lichter von den Städten sieht, die wir ja normalerweise tagsüber nicht haben. Und gleich den Sonnenaufgang.
Die Thermik ist um diese Uhrzeit noch nicht die beste. Heißt, die Flüge sind kurz, aber so kommen alle mehrfach in den Hochgenuss.
Für mich ist das heute der schönste Tag im Jahr. Wir haben super Wetter, genau zum Longest Day. Perfekt einfach.
Die Nacht durchzumachen und dann früh zu fliegen. Das ist schon cool.
Und da freut man sich das ganze Jahr auch drauf. Ist wie Weihnachten für uns.
Und dann die Bescherung.
Ja, da ist sie. Und genau deswegen machen wir es. Ja, wunderschön.
Ab Mittag ist die Thermik dann voll da. Und das wollen sie richtig auskosten.
Ganz besonders ist natürlich der heutige Tag, dass wir bis zum Sonnenuntergang fliegen. Ganz klar, man mag das gar nicht glauben, aber am Horizont ist erst die Sonne da. Und wenn man dann runterkommt, ist alles dunkel. Und das ist so ein geniales Gefühl.
The longest day. Das nächste Mal dann wieder in genau einem Jahr.
Tja, und inzwischen ist es dunkel und dieser longest day ist fast vorbei, aber ein paar Stunden geht die Sonne auch schon wieder auf. Claudia, fragst du uns jetzt, wie das Wetter dazu wird?
Ja, Ingo, morgen wird es nochmal richtig heiß und sehr, sehr sonnig, zumindest lange Zeit. Und dann wird das Ganze wieder abgelöst durch Tiefdruckeinfluss. Das sieht man sehr schön hier auf dem Strömungsfilm. Zum einen ein Tiefdruckgebiet hier nordwestlich von uns und dann, dass die heiße Luft morgen kommt, bis zu 37 Grad Montag dann aber. Ein Tiefdruckgebiet, das stürmischen Wind und zum Teil auch Sturm im äußersten Süden und direkt im Norden an der Küste bringen wird. Und dann wird die Luft vorübergehend auch mal etwas weniger heiß sein. Deswegen ist die Farbe so gelblich. Dann, wenn wir das jetzt wieder animieren, sieht man aber sehr schön, aus Südwesten kommt schon wieder heiße Luft. Im Südwesten geht es eigentlich gar nie unter die 30 Grad. Die kommt dann im Laufe des Mittwochs, aber man sieht hier auch schon, da wartet schon wieder das nächste Tief. Also die Woche wird dann etwas wechselhafter als jetzt im Moment, aber viele werden wahrscheinlich froh sein, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Der morgige Tag bringt nämlich erstmal viel Sonnenschein. Erst im Laufe des Nachmittagsabends aus Nordwesten etwas dichtere Wolkenfelder und diese Wolken, die bringen dann auch gegen Abend Richtung Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erste Schauer und Gewitter, die dann in der Nacht zu Montag weiter nach Südosten ziehen. Die Temperaturen gehen jetzt in der Nacht meist in den tropischen Bereich. Das heißt 20, 22 Grad, vor allem nach Westen hin. Über der Osthälfte etwas frischer und angenehmer mit 10 bis 16 Grad. Morgen Nachmittag Höchstwerte von meist 29 bis 37 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Die nächsten Tage bringen am Montag, im Süden erst einmal Schauer und Gewitter, die können sehr heftig sein. Auch im Norden gibt es einzelne davon. Dienstag bekommt nur der Norden dichtere Wolken und es wird von Südwesten wieder heißer.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit unsere späten Tagesthemen an diesem Samstagabend. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Jetzt geht es hier aber erstmal weiter mit dem Wort zum Sonntag, in dem es um die Hoffnung geht, auch in schwierigen Zeiten. In diesem Sinne, tschüss, einen schönen Abend noch und bleiben Sie zuversichtlich.